Und bevor wir heute mit der Folge loslegen, kommen wir erstmal zu unserem Sponsor. Und das ist diese Woche Koro. Und bei Koro könnt ihr haltbare Lebensmittel bestellen, naturbelassen und in Großpackungen. Und der Hintergedanke dabei ist, dass es sehr nachhaltig ist, wenn man größere Mengen bestellt, weil man natürlich in erster Linie viel, viel weniger Verpackungsmüll hat. Und in der Regel ist es auch günstiger, wenn man in größeren Mengen bestellt. Koro legt dabei sehr viel Wert auf hochwertige Qualität bei ihren Produkten und das schmeckt man, finde ich, auch raus. Was ich bei Koro immer sehr gerne bestelle, sind getrocknete Früchte, vor allem die Erdbeeren, die ich mir dann immer in mein Müsli mische. Und die schmecken besser als alle anderen, die ich in irgendeinem Supermarkt gefunden habe. Die kommen auch in einer sehr großen Packung, das heißt, die werden auch nicht so schnell alle, weil in der Regel findet man diese Erdbeeren immer nur in so ganz kleinen Packungen. Und was ich dort auch bestellt habe, was ich mittlerweile regelmäßig bestelle, ist der Jäger Scheffe Kaffee. Ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker und ich habe schon vieles ausprobiert, aber mir hat dieser Kaffee von Koro irgendwie angetan. Der hat so einen leichten schokoladigen Nachgeschmack, also mega lecker. Und ich finde es auch gar nicht so teuer. Kaffee ist etwas, wo man sehr, sehr viel Geld lassen kann und hier bezahlt man für ein Kilo 20 Euro. Und es ist schon was Besonderes. Im normalen Supermarkt zahlt man für Standardkaffee auch 16 bis 18 Euro und da hat man nichts Besonderes. Ein weiterer Vorteil von Koro ist, dass man die Handelsstufen überspringt. Also Koro hat die Möglichkeit, dass man direkt bei denen bestellen kann und nicht mit einem Zwischenhändler agieren muss. Und dadurch sind die Preise auch sehr, sehr fair. Und Koro führt regelmäßige Qualitätskontrollen durch und vergleicht ihre Produkte mit anderen Herstellern. Wenn ihr auch mal bei Koro bestellen wollt, dann geht auf www.korodrogerie.de.
Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leck mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Apfelmittel für die Ohren.
Mm.
Die Folge heute heißt Selbstständig und es geht sowohl um die klassische Selbstständigkeit im Beruflichen, als auch um die Beziehungsselbstständigkeit. Aber bevor wir loslegen, eine Frage an dich, Max.
Mhm.
Würdest du eher deinem Vater einen Zungenkuss geben?
Schon wieder so eine.
Bitte, denk dich da erstmal rein.
Und ich mach die Augen zu.
Und es muss eine Situation sein, wo keiner damit rechnet, du hast keinen vorher gebrieft. Und es muss eine Situation sein, wo ihr ein öffentliches Fest habt, wo ganz viele andere Verwandte auch dabei sind. Also dein Vater sitzt am Tisch beispielsweise, du gehst vorbei und legst beide Hände auf seine Schultern, beugst dich vorn über und gibst ihm dann einen Zungenkuss. Aber so einen richtigen. Oder deiner Mutter.
Meinem Vater.
Warum?
Weil ich glaube, das könnte noch mehr als Humor verstanden werden.
Wenn und ich das glaub, andere hat gleich was sowas
das hat gleich was Sexuelles. Da fängt gleich einer sich an auszuziehen und es geht los.
Gehen in Belgien sofort alle Kameras an. Hier können wir doch was vermarkten draus.
Und irgendwie fühlt sich es mit meiner Mutter auch noch falscher an, weil es richtig sein könnte, wenn du verstehst, was ich meine. Naja, weil es geschlechterspezifisch ich als Heterosexueller ja passen würde. Also nur von der Theorie Mann, Frau. In dem Moment, wo es mein Vater ist, ist es so abstrakt in Gedanken, dass ich sage, es ist so abstrakt, dass das sowieso nicht mehr passieren würde.
Aber wem würdest du vom Gefühl lieber küssen?
Na, mein Vater.
Wirklich?
Mhm.
Glaubst du, ja, umarmt ihr euch auch selten, ne?
Nee, ich umarme, das stimmt überhaupt nicht. Ich
wirklich?
Umarme meinen Vater jedes Mal, wenn wir
ja, aber zeigen. Umarmt er dich auch oder ist er denn so ein Holzklotz?
Nein, überhaupt nicht. Das ist sehr herzlich.
Kann er dich so richtig anfassen, so?
Mhm.
Komm mal. Ah, okay.
Und eher als meine Mutter.
Wie wäre es denn, wenn du bei der nächsten Umarmung wirklich die Augen zumachst und dann so mit gespitztem Mund auf ihn kommst? Wie viel müsste ich dafür zahlen, dass das stattfindet?
Du, ich glaube, du kennst ja meinen Vater, der würde das gar nicht verstehen im ersten Moment. Der würde auch gar nicht abstrakt reagieren, weil er das einfach nicht verstehen würde. Er würde sich wahrscheinlich nur umgucken und nicht wissen, was hier passiert und würde nicht mal komisch sich berührt fühlen in irgendeiner Form. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum meine Mutter gar nicht gehen würde, weil meine Mutter würde sofort kapieren, was hier los ist und ich würde sofort in Fremdscham und in Scham verfallen. Für sie und für mich, weil wir beide uns gegenüberstehen müssten und sagen, uah.
Mir ist letztens aufgefallen, dass Scham bei anderen Menschen das Gefühl ist, was ich am wenigsten aushalte.
Ja, glaube ich dir sofort, dass es bei dir so ist.
Ich will sofort eingreifen. Gestern.
Aber da widersprichst du dir. Wenn ich an unsere Tour zurückdenke, machst du eigentlich nichts anderes, als in gewisser Form die Scham der anderen Leute auszunutzen. Also nicht wie, auszunutzen.
Bitte?
Also du
und es gibt noch Karten für unsere Tour.
Genau. Falls ihr auch mal schamhaft ausgenutzt werden wollt.
Nein, das ist so was anderes. Also bei unserer Tour haben die tatsächlich bei einigen Locations noch ein paar Stühle dazugestellt. Ich weiß nicht, wo sie die hergeholt haben, aber Locations, die bisher ausverkauft waren,
sind weiterhin.
Aber es gibt noch ein paar Restkarten, zum Beispiel Berlin, dann für Osnabrück, für Dortmund und ein paar weitere Städte auf bestefreundinnen.de findet ihr die Karten. Aber das eine ist Scham die ich selbst erzeuge und das ist eine spaßige Scham. Mhm. Und das andere ist eine Scham, wo ich immer denke, oh nein, das kann der jetzt nicht aushalten, diese Scham. Ich möchte ihn da rausholen. Ich habe Mitleid mit Menschen,
die Scham. Holst du die dann auch aktiv da raus?
Ja.
Wie denn?
Folgende Situation. Ein Kumpel von mir hat einem anderen Kumpel ein Kompliment gemacht, dass er findet, dass er ein richtig hübscher Mann ist.
Oh.
Und du hast gemerkt, dass er das in so einer Männerrunde gemacht hat.
Ja.
Dass alle auf einmal so, das hat er doch gerade jetzt nicht. Also, und er so, ja, ich kann das nur noch mal sagen. Ich finde, du bist ein richtig schöner Mann. Du hast gemerkt, aufgrund der Reaktion der anderen war er auf einmal voller Scham.
Wirklich?
Ja. Das war sowas so ganz, es war total still in dem Moment, weil er hat das auch mit so einem merkwürdigen Ansatz gesagt. So, ich muss dir mal sagen, du bist ein richtig schöner Mann.
Ich glaube, dass was eigentlich passiert ist, dass du beleidigt gewesen bist, dass das nicht du gewesen bist, der ja. dieses Kompliment ja. bekommen hat.
Du ertappst mich doch immer wieder.
Ah, ich weiß. Wie, du, ich war gar nicht gemeint.
Ich hatte schon die Augen zu in dem Moment und ja. habe mich da drin gebadet. Andere Frage.
Bei dem Fragenspiel hier.
Nein, das sind wichtige Lebensfragen.
Ich merke schon.
Stehst du auf frisch bezogene Betten oder 2-3 Nächte drin geschlafen?
Frisch bezogen.
Richtig frisch bezogen und dann so reingleiten.
Mhm, ja.
Ich glaube, da kann man tatsächlich Industrienationen in 2 Parteien einteilen. Einmal die, die es gar nicht mögen, weil das immer so hart ist, so frisch gewaschene Bettwäsche.
Wie wäschst du denn deine Bettwäsche? Du wäschst
ohne Weichspüler natürlich.
Du wäschst die mit irgendeinem Bio-Kernöl
oder
Waschen
so. 2 Waschmittel.
Ja, genau.
Nein. Bio-Waschmittel.
Ist zwar nicht sauber, aber ich habe ein gutes Gewissen. Sperma ist noch drin. Alles An deiner Bettwäsche wird man noch schwanger. Nur wenn man drin schläft.
Nein, ich wasche die nicht mit Waschnüssen. Obwohl das auch super sein soll. Vor allem Bettwäsche kannst du ja auch unter heißen Bedingungen waschen. Ich mag zum Beispiel das Gefühl gar nicht.
Nee, wirklich nicht?
Nee, überhaupt nicht.
2-3 Tage alt muss es sein?
Also 2-3 Tage ist schon richtig gut. Oder einmal drin geschlafen reicht auch. Außer bei One-Night-Stands, da hasse ich's, wenn es nicht frisch bezogen
Hast
ist.
Du dann so, so eine Person, die du ab und zu einlädst, die so 2-3 Tage deine Bettwäsche vorwärmt? Oder gibst du die weg an jemanden?
Mein Vater hat einfach früher immer fremde Personen in meinem Bett schlafen lassen.
Ja, wahrscheinlich kommt's daher.
Naja, dann würde ich ja frisch bezogene Betten mögen.
Nee, wahrscheinlich, weil du es nicht wusstest, dass da jemand drin geschlafen hat. Und dann bist du da als Kind eingestiegen. Ah, oh, das ist aber schön.
Das ist ja noch warm. Ja, genau. Ein kalter Körper in meinem Bett, den ich so mit den Füßen wegtreten muss. Ich war mal in Afrika in so einer Safari-Lodge. Also wir haben jetzt nicht irgendwie, wir sind da zu Fuß rumgewandert. Abends bin ich so in mein Bett, in mein Zelt eingestiegen. Das war alles so super schön hergerichtet. Hab die Füße ausgestreckt und auf einmal war was Warmes an meinen Füßen und ich dachte, fuck, eine Schlange. Bin so aufgesprungen, richtig panisch. Und dann haben die einfach eine fucking Wärmflasche in meinem Bett gelegt. Oh. Aber wie kann man eine Wärmflasche in der Wildnis jemanden ans Fußende legen und nicht Bescheid sagen? Oder?
Sind Schlangen nicht Kaltblüter?
Schlangen fühlen sich in Wirklichkeit richtig kalt an, Deswegen. Aber im Moment der Panik denkst du auch nicht, Moment mal, das kann keine Schlange sein, die müsste sich jetzt kalt anfühlen. Nur die männliche Schlange ist warm. Das denkst du dir nicht. Es war auch ein geiler Urlaub, ich war mit einem Kumpel und der war mit einer super schreckhaften Freundin da und ich hatte mit dem Typen, der da uns immer rumgeführt hat, der hatte immer Pfeil und Bogen abends dabei, weil dort haben die Geparde teilweise auf den Bäumen gewartet und auch mal 1 oder 2 Menschen gerissen.
Mhm. Und hast du das live erlebt oder was?
Nee, leider.
Leider nicht.
Ich meine, habe ich nicht. Der hatte immer Pfeil und Bogen dabei, damit er uns beschützen kann. Ich glaube, das war eher mehr so ein Touri-Gag. Ich habe dann mit ihm abgemacht, dass ich hinter einem Busch warte und er ganz dicht an dem Busch vorbeiläuft. Und bin dann aus dem Busch rausgesprungen und habe dann so gemacht und beide an den Hacken gefasst. Du kannst dir nicht vorstellen. Die haben beide fast geheult. Es war so witzig.
Ey, mit dir in so einem Urlaub zu sein, ist wirklich anstrengend. Ich habe gestern ein Video gesehen von Will Smith, wie er irgendwie seinen Urlaub mit seiner Familie gefilmt hat und ich musste da ein bisschen an dich denken, weil die ganze Zeit ist der am Senden und Entertainen und die Kamera drauf und jetzt guck mal hier und die beiden Kinder von denen, die ja auch eigentlich in der Öffentlichkeit stehen, vor allem der Sohn,
Willow,
müsste das ja eigentlich auch in irgendeiner Form genießen oder auch, weiß ich nicht, selber forcieren für sich, aber der wirkte die ganze Zeit extrem genervt. Dass
ja, irgendwann hattest du keinen Bock mehr, denn du kannst das Gerät, vor allem waren die in ihrem Privatjet unterwegs, das muss ein richtig großes Flugzeug gewesen sein. Was hat der bitte für einen ökologischen Fußabdruck, mal, by the way? Es ist eine Sache zu fliegen, aber mit so einem Privatjet, mit so einem richtig großen Jumbo umher zu fliegen, das ist einfach mal.
Ja gut, was der an Atmosphäre betreibt, ist einfach ein Stück Amazonas kaufen und damit sagt er sich, ich darf fliegen bis dann zu meinem Lebensende.
Vielleicht. Okay, zum Thema selbstständig. Ich bin ja schon seit einigen Jahren selbstständig und habe auch ein paar Mitarbeiter und gestern kam übrigens eine Mitarbeiterin zu mir rein mit einem richtig ernsten Gesichtsausdruck und ich dachte im ersten Moment, was ist los? Ich habe niemanden hier sexuell belästigt. Komisch, dass mir das auch anderen.
Oder habe ich jemanden sexuell belästigt und nicht aufgepasst?
Überhaupt nicht. Und dann meinte sie so zu mir, du, ich kündige.
Oh.
Und das war das erste Mal, dass jemand so wirklich gekündigt hat.
Mhm. Wie und fühlte sich das an?
Ganz komisch, wie verlassen werden. Also es war wie so ein Beziehungsaus, obwohl wir keine Beziehung geführt haben.
Hast du dann auch so reagiert?
Was habe ich falsch gemacht?
Ja, okay. So leicht beleidigt.
Viel Glück.
Wenn du meinst.
Also im ersten Moment kam wirklich das Gefühl in mir auf, was habe ich falsch gemacht?
Oh.
Kennst du das nicht, wenn jemand mit dir Schluss macht und du denkst im ersten Moment, okay, was hätte ich besser machen können?
Bin ich's gewesen? Ja, und, doch klar.
Und das hat mich doch total geschockt. Also ich war den ganzen Tag irgendwie in so einer merkwürdigen Stimmung.
Mhm.
Und dann habe ich überlegt, was schockt mich wirklich an der Sache? Und jetzt zum Hintergrund der Story. Sie wurde von einer Firma abgeworben, die was relativ Ähnliches macht wie ich.
Mhm.
Mit dieser Firma verhandle ich gerade Verträge, weil ich eine Dienstleistung für die Firma mache.
Ja.
Genau dieselbe Frau, mit der ich diese Verträge verhandle, was sich gerade ein bisschen schwierig gestaltet, weil so ein paar Punkte nicht vorher abgesprochen war, die ich annulliere gerade. Diese Frau hat hinter meinem Rücken sie abgeworben.
Wow. Ist ja wie eine Affäre im Hintergrund, die eine Doppel...
Total. Das hat total was von Beziehung. Und ich war super krass schockiert. Und dann habe ich überlegt, warum bin ich so schockiert?
Ja, weil du die schlechtere Partie bist. Und da ist irgendein Typ, der schöner aussieht, deswegen auch am Anfang die Analogie zu dem schönen Mann, und auch noch mehr Qualitäten im Inneren bietet. Das wäre die Analogie, die ich mir gerade ausdenke.
Ja, wird vielleicht auch eine der Wahrheiten sein. Aber mich hat noch eine andere Sache schockiert. Und zwar, ich habe mir in dem Moment die Frage gestellt, hätte ich das so gemacht? Weil ich hatte erstmal ein moralisches Urteil und dachte mir, was für eine krasse Scheiße, sowas würde ich niemals abziehen.
Mhm.
Weil ich finde das so unter aller Sau, sowas zu machen. Und dann habe ich mich gefragt, ist das tatsächlich so? Oder ist das nur so, weil es jemand anderes gemacht hat?
Und?
Ich glaube, ich hätte es zeitverzögert vielleicht gemacht und dachte mir, was für ein schönes Geschenk, was mir diese Frau dort gemacht hat, meine eigene Moral zu überprüfen. Mhm. Und ich habe dann in mich reingespürt und gemerkt, wow, wie fühlt sich das an? Und möchtest du so agieren als in deiner geschäftlichen Welt oder auch in deiner privaten Welt? Weil es gibt ja Leute, die sagen, ah, das ist Geschäft, das muss man trennen können. Aber ich glaube eben nicht, dass man das trennen sollte.
Ah, weiß ich nicht, in gewisser Form.
Bullshit, vollkommener Bullshit. Guck dir an, wie uns unser Geschäftsgewahn geprägt hat und wo uns das hingeführt hat. Ich glaube, man muss genauso menschlich agieren wie im Privaten.
Teilweise, ja.
Ich nehme mal ein paar Sachen raus. Zum Beispiel war ich heute beim Anwalt wegen einer Geschichte und der hat die ganze Zeit irgendwelchen historischen Kram erzählt. Und ich habe gesagt, du, wir duzen uns. Wollen wir es so machen? Jedes Mal, wenn du mir einen Fakt erzählst aus irgendeiner Historie oder was du erlebt hast, kriege ich 10 Euro wieder von dem, was ich dir zahle, die Stunde. Weil, rate mal was, Zeit ist genauso eine begrenzte Ressource für mich wie für dich. Ich nehme das hier nicht als Austausch, sondern als Sitzung, als Anwaltsstundensitzung.
Ey, ich wollte, gut, dass du das noch angefügt hast, weil ich wollte nämlich gerade sagen, weil theoretisch nach deiner Theorie, die du gerade aufgestellt hast, dass man Geschäftliches und Privates nicht trennen sollte, müsstest du ja auch im Privaten sagen, du, deine Story langweilt mich so zu Tode. Ich nehme jetzt 10 Euro für jede 10 Minuten, die du mir was erzählen willst.
Ja, aber kannst du verstehen, dass die Situation mit dem Abwerben mich geschockt hat?
Na, du hast schon recht in der Form, dass es sich ähnlich gestaltet wie in einer Beziehung. In dem Moment findet schon eine bestimmte Form der Bewertung statt, nämlich dass man sich selber in Frage stellt. Klar, bin ich schlechter? Was habe ich an Qualitäten nicht, die der andere hat? Also da passiert schon ein Vergleich, wie auch in einer privaten Beziehung. Und ich finde, genau deswegen ist es, glaube ich, doch wichtig. Klar sollten wir in dem Arbeitsumfeld immer auch Persönliches mit einbeziehen und immer mehr, nicht wie früher, wo man das ganz klar getrennt hat. Aber da finde ich es trotzdem wichtig, dass man sich da herausbegibt und sagt, es ist trotzdem nur die Arbeitswelt. Also hier hat mich nicht jemand privat betrogen, sondern ich
wurde stopp.
Ich wurde geschäftlich vielleicht hintergangen, könnte man sagen.
Du hast mich geschäftlich, das klingt wie bei der Pate. Und es fiel mir schwer am Anfang, das nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, wow, auf die Person habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr. Und ich kreide es noch nicht mal meiner ehemaligen Mitarbeiterin an, weil das kann ich schon verstehen. Also ich glaube, sie hat bei mir ein schöneres Arbeitsumfeld. Mhm. Weiß man natürlich nicht, aber ich habe das Gefühl, ach übrigens, jetzt ist wieder eine Stelle bei mir frei. Bewerbung an bester@bestefreundinnen.de. Wenn ihr gut in den Medien seid, wenn ihr richtig gut schreiben könnt. Vielleicht habt ihr auch gute Fähigkeiten im Recherchieren und Dinge rausfinden. Und mehr darf nicht verraten werden. Und ich sehe es jetzt einfach als Kalibrierung meines moralischen Kompasses. Und der kann ab und zu mal eine Kalibrierung gebrauchen. Und ich werde auch nochmal die Person spezifisch darauf ansprechen, weil das lasse ich mir nicht nehmen.
Wirst du auch mit
fragen,
ihr,
was der Scheiß soll.
Wirst du auch mit ihr schlafen dann? Um,
so ein Wutsex? Gar keinen Fall.
Das müsste ja dann eigentlich passieren.
Muss auch ein beidseitig einvernehmlicher Wutsex. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Was da am Ende sich dann doch ergeben hat.
Komm, wir bilden ein Joint Venture.
So nennt man das dann.
Ja. Auf den stabilen...
Das ist dann das wahre Socializen, was man machen muss, um weiterzukommen geschäftlich. Spannend, das interessiert mich auf jeden Fall, wie das ausgeht. Vor allem, was mit der Abwerberin passiert am Ende, ob es da vielleicht noch...
Nein, ich werde dir das einfach sagen und dann fertig. Vielleicht klemme ich es mir auch.
So einen richtigen zornigen Wutanruf.
Was fällt dir da ein? Nö, also ich schau mal. Ich gucke, ob es in mir hochkommt die nächsten zwei Wochen. Mhm. Und wenn nicht, sage ich einfach... Ich lasse es auf sich beruhen und ich kann nicht das Verhalten von anderen Menschen verändern. Ich kann immer nur mein eigenes Verhalten überprüfen und diese Situation schafft eine wunderbare Gelegenheit in der Theorie, mich nochmal moralisch zu überdenken und das kann ich machen.
Aber würdest du sagen, dass dein Karma-Konto jetzt voller ist? Also
nein.
In dem Moment, wo man sowas widerfährt, müsste man sich ja fragen, wenn man selber für sich die Entscheidung trifft, okay, es ist in Ordnung für mich und ich werde für mich ist es sogar eine Lehrerfahrung und ich werde in Zukunft auch in meinem Arbeitsumfeld oder privaten Umfeld daraus eine Lehre ziehen und mich dementsprechend auch verhalten, also was Positives dadurch für mich erlernen. Und da müsste ja sich aufgrund meiner Karma-Theorie ergeben, dass die auf jeden Fall nochmal an anderer Stelle bestraft wird für ihr Fehlverhalten und du belohnt wirst.
Nein, weil nur weil du was Schlechtes nicht tust.
Ah, schade.
Ist es nicht so, dass du belohnt wirst, sondern schade. Ist es eher, glaube ich, wenn du was Gutes tust. Und wenn daraus aus dieser Situation was Gutes resultieren sollte, wenn du irgendwann mal, also was hätte ich mir gewünscht in der Situation? Ich hätte mir gewünscht, dass die Frau von dem anderen Unternehmen auf mich zukommt und sagt, hey, wir stocken gerade unser Team auf, ich würde gerne deiner Mitarbeiterin ein Angebot machen.
Ein unmoralisches Angebot machen.
Wie siehst du das? Ist total schwierig, ne? Ja. So eine offene Kommunikation zu führen. Und wahrscheinlich hätte man eine Lösung gefunden.
Na, es hätte ja nicht mal eine Lösung gefunden werden müssen, aber das wäre der saubere Weg gewesen, weil am Ende kannst du es ja auch nicht unbedingt verbieten.
Nein, überhaupt nicht.
Und es soll ja auch nicht den...
Das sind ja nicht meine Leibeigenen.
Nee, und es ist ja auch nicht deine Intention dahinter, aber ein offen darüber sprechen, damit auch alle Beteiligten Bescheid wissen, führt am Ende auch eher nicht zu diesem Gefühl, was du beschreibst, nämlich, dass man sich danach irgendwie hintergangen fühlt, was man im Umkehrschluss ja auch wieder aufs Privatleben münzen könnte und dann auch zu seiner Partnerin sagen könne, du, ich habe dann jemanden kennengelernt, das wäre ja das Gleiche in Grün. Ja, und der buhlt gerade um mich. Ich wollte dich nur
fragen, ob du ein Gegengebot hast. Hast du da, kannst du da noch was rauflegen?
Damit ich Interesse hätte bei
dir. Einmal die Woche im Blowy. Okay, viermal sind geboten.
Weil wenn du sagst, Geschäftliches und Privates sollte man nicht trennen, wäre ja das Geschäftliche, was ins private Umfeld kommt.
Was ich meine, sind seine Moralvorstellungen, sollte man im Privaten und im Geschäftlichen auf Augenhöhe haben. Klar gibt es da Trennlinien, ganz klar, aber man kann nicht sagen, ja, das ist halt geschäftlich, da kann ich machen, was ich möchte. Also die Frage ist immer, möchte man, dass einem das selber widerfährt? Das ist eigentlich die Grundfrage, die man sich stellen soll. Und wenn man merkt, nee, das ist Bullshit und man möchte nicht, dass einem selber das widerfährt, dann sollte man auch so in der Außenwelt nicht agieren. Und ich kann nur sagen, ich habe bestimmt schon Sachen gemacht, wo ich nicht wollen würde, dass mir das widerfährt.
Ja.
Warum sagst du denn so ja? Wie sieht's bei dir aus?
Ja, aber eher im privaten Umfeld.
Auch gut, auch da Schaden anzurichten.
Ich würde mir gerne die Rosinen rauspicken und von beiden das Beste nur nehmen.
Mehr zum Thema Selbstständigkeit, weil das ist ein Aspekt von Selbstständigkeit gleich. Erstmal die Info, ihr könnt ja diesen Podcast abonnieren auf Deezer, auf Spotify, überall wo es Podcasts gibt und auf iTunes und da Rezensionen hinterlassen. Kundenbewertung heißt es und wir haben zum Beispiel von Brett Britt eine Bewertung über 4 Sterne gekriegt. Hört mal auf, euch Gäste einzuladen. Interessiert niemanden. Und nehmt euch die Dynamik. Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis arbeiten. Oder ganz kurz danach die Bewertung von Felice Julie. Die Folge mit Stefanie Stahl, 5 Sterne. Ich höre euren Podcast seit diesem Jahr und höre euch wirklich gerne zu. Die teils negativen Rezensionen kann ich sehr gut verstehen. Nein. Die Folge mit Stefanie Stahl war mein persönliches Highlight. Eine tolle Idee, Stefanie Stahl einzuladen. Er hat das ihre persönliche Assistentin geschrieben. Es war wirklich sehr interessant. Gerne mehr von euch dreien.
Hm, wer weiß.
Gezeichnet Sabine Stahl. Ihre Tochter.
Gezeichnet SS.
Ganz, ganz schwieriges Kürzel. Weißt du, was mir dieses Beispiel wunderbar wieder mal zeigt?
Man kann es niemandem recht machen.
Yes. Wir werden immer gefragt, wonach wir Themen aussuchen. Gar nicht. Nein, es ist so. Ich finde immer, was im Leben aktuell ist und wo es einen gerade hinführt.
Ja.
Und wir denken uns nicht Themen aus, wo wir denken, oh, das zieht jetzt oder das ist, muss jetzt, das ist ein richtiger.
Das ist gerade viral.
Das ist gerade viral, oder? Ich glaube, man macht immer dann Sachen, die einem selber Spaß machen, wenn man Sachen macht, die einem selber Spaß machen.
Das ist self-fulfilling prophecy.
Nein, aber selbst wenn du damit scheiterst, hast du auf dem Weg Spaß gehabt. Und ja, hast irgendwie Freude dabei gehabt. Weißt du, was ich meine? Und das gehört auch zum Selbstständigsein dazu.
Ah.
Wenn du deine Eltern gefragt hättest früher, was wäre ein sinnvoller Studiengang?
Dann hätten die mir mit Sicherheit sowas wie Elektrotechnik oder BWL.
Das wird jetzt gerade gebraucht.
Das wird gerade gebraucht.
Das ist der größte Bullshit überhaupt, ne? Das wird jetzt gerade gebraucht.
So habe ich aber mein damaliges, ich habe ja Fachabitur erstmal gemacht, bevor ich mein Abitur gemacht habe. Und so habe ich, weil meine Eltern mir geraten haben, das wird bald gebraucht werden.
Aber bitte, das wird jetzt bald gebraucht? Woher wissen das deine Eltern? Und B?
Zu Zeiten, wo es noch kein Internet gab.
Was ist 8 Jahre später? Wird es dann auch gerade noch gebraucht? Ja. Das ist halt das, ne? Wenn du auf eine Sache reagierst, ist es so, als ob, wow, das in der Wirtschaftswoche haben sie gesagt, dass der Aktienkurs von der und der Aktie gut ist.
Darauf
muss man jetzt investieren. Zu spät.
Spätestens, wenn es bei RTL in den Nachrichten kommt, sollte man nicht mehr investieren.
Bitcoin, jetzt. Genau. Heißes Ding.
Ja, obwohl, die sind gerade wieder.
Ja, bist du wieder dran oder was? Mm-mm.
Aber ich weiß, dass sie sich erholt haben, aber schon seit längerem.
Du guckst nur nicht mehr rauf. Und das ist auch die Sache, jemandem authentisch zu begegnen. Ne? Wenn man immer das macht, was man glaubt, würde anderen Menschen gefallen, kann man nie man selbst sein. Man ist immer die Version, von der man glaubt, dass die anderen gefällt. Und das ist ja auch immer nur das, was ich glaube, was dir gefällt. Ne? Das ist ja auch das Problem. Wenn ich genau wüsste, was dir gefällt, wäre es viel, viel einfacher.
Ich frage mich nur gerade, ob jeder die Wahl hat. Das ist auch ein Thema, was bei mir immer noch sehr präsent ist, dass man sich wirklich immer dafür entscheiden kann, zu sagen, ich mache das, worauf ich Bock habe. Also ich gehe aus zum Beispiel einer Festanstellung heraus und gehe das Risiko ein, irgendwie in Selbstständigkeit zu kommen.
Super schwierig.
Ja, weil man, also ich vor allem, mich lange in so einer Sicherheit gewähnt habe und auch immer noch, dass eine Festanstellung in einem Betrieb auch unglaublich viel Sicherheit mitbringt.
Ist das wirklich so? Das frage ich mich
immer. Nein, der trügerische Sicherheit, zumindest wenn man sich nicht damit beschäftigen will, was wäre vielleicht noch möglich, wenn ich mich nochmal genau angucke und sage, in welche Richtung ich eigentlich gehen will. Also dazu gehört ja erstmal eine Unzufriedenheit in dem Beruf, in dem man sich befindet. Wenn man da aufgeht, dann ist gegen eine Festanstellung auch gar nichts zu sagen. Aber in dem Moment, wo man sagt, ey, eigentlich ist es gar nicht so richtig das, was ich machen will, sondern da hat mir mal irgendjemand zu geraten, weil in der Wirtschaftswoche stand, diese Stelle oder diese Art von Arbeit wird gebraucht. Und jetzt mache ich das und es wird gebraucht und ich mache es vielleicht auch gut, aber wenn ich daran nicht glücklich bin, dann kommt man irgendwann in die Situation, dass man sich fragt, möchte ich das weitermachen? Und da ist schon dieses Sicherheitsgefühl, und das ist bei mir ganz extrem gewesen und auch immer noch, dass ich einfach Angst hatte, den Schritt zu gehen, weil ich dachte, was passiert danach? Ich verliere alles. Das Gefühl entsteht auf jeden Fall.
Kann ich total gut nachvollziehen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist die Sozialisierung. Sind deine Eltern in irgendeiner Weise selbstständig?
Nein, natürlich nicht.
Und das wird dir natürlich auch von zu Hause sehr, sehr tief eingebläut. Das Sicherste ist, in einer Festanstellung zu sein. Und ich glaube, es gibt tatsächlich kein richtig oder falsch. Ich war auch in einer Festanstellung. Ich bin damit nicht so richtig gut zurechtgekommen. Aber es liegt auch daran, dass ich nicht Bock hatte, dass mir ein Chef jeden Tag sagt, was ich so zu tun habe. Es gibt, glaube ich, sehr gute Chefs. Und ich hatte auch teilweise gute Chefs. Aber ich halte es nicht für sicherer, festangestellt zu sein. Weil dieser Chef oder dieses Konstrukt Firma kann sich immer verändern und du kannst darauf nicht so einwirken wie als Selbstständiger. Also du kannst nicht darauf einwirken, ob dein Chef sagt, er feuert dich oder er feuert dich nicht, wenn von oben irgendwie eine Kursänderung angegeben wird und das heißt 30% der Belegschaft müssen gefeuert werden. Und du kannst dieses Konstrukt Firma nicht in dem Maße beeinflussen, wie du deine selbstständige Arbeit beeinflussen kannst. Dann. Weil das ist so groß und du bist ein Tausendstel, ein Zehntausendstel, ein Fünfzigstel nur davon. Aber was ich auch sehe, durch Selbstständigkeit, ich meine, es heißt ja immer selbst und ständig, das stimmt. Du bist immer gefordert, an dein Maximum zu gehen und für dich zu sorgen und zu gucken, wie könnte man das noch anders machen, wie könnte man es besser machen. Du bist ständig damit beschäftigt. Das ist was, was dich dann dein Leben lang begleitet. In dem Moment, wo du in die Selbstständigkeit gehst, ist der Zeitpunkt, wo du im ganzen Umfang für dich selbst Verantwortung übernehmen musst.
Ich meine, du hast ja den Aspekt gebracht, Erziehung und Sozialisierung. Und ich muss zugeben, meine Eltern haben immer, sobald es in Richtung Risiko gegangen wäre, gesagt, mach das lieber nicht, mach lieber was Sicheres, was dich festigt, wo du ja festes Gehalt bekommst und irgendwann denk auch an deine Rente. Und solche Sprüche kamen immer wieder. Dazu, wie du schon beschrieben hast, waren meine Eltern beide auch selber in der Position. Also sie konnten ja selber aus ihrem Kosmos gar nicht ausbrechen. Und wenn ich mir dann dich angucke und so deine Lebensgeschichte mitbekommen habe, musstest du ja erstens schon sehr früh lernen, selbstständig zu sein in der Situation mit deiner Mutter und auch mit deinem Vater, dass du einmal dort alleine gelebt hast und da das Gefühl hast, ich muss hierfür dafür sorgen, dass vielleicht auch nicht Essen auf den Tisch kommt, aber die Angst, dass es nicht genug zu essen gibt, führt ja auch zu einer gewissen Form, was kann ich tun? Und auch bei deinem Vater, glaube ich, war es eher so, dass er gesagt hat, ja, ich bin arbeiten.
Guck mal, wie du klarkommst.
Und das führt natürlich zu einer Haltung im Leben.
Keiner kann mir helfen.
Die mir, erstens das, und die mir verwehrt worden ist. Also,
stimmt, ne?
Also ich hatte nie die Möglichkeit herauszufinden, weil ich immer weich gefallen bin.
Wurden dir Stullen geschmiert?
Na klar.
Wirklich, richtig? Ja. Auch so Obst und Gemüse geschnitten?
Bis ich 18 war.
Ich habe Kinder gehasst, bei denen das passiert. Weil es mir, ich habe einen Kumpel gehabt, der hat sogar so noch so kleine Snacks immer mitbekommen aus Amerika.
Na klar.
Die es hier in Deutschland gar nicht zu kaufen gab. Die hat die Mutter damals aus Amerika bestellt, um ihnen die mitzugeben. Ich war so unglaublich neidisch immer. Oder das allergrößte Verbrechen früher war immer Capri-Sonne. Also ist ein krasses Verpackungsverbrechen, aber da, das war so, aua, der hat sogar Capri-Sonne dabei.
Also es gab in der Schule, fand ich, drei oder vier Kategorien. Es gab die Kinder, und dazu gehörte ich auch, die eine richtig schöne Lunchbox bekommen haben mit schönem Vollkornbrot und einem guten Belag und Salat, ein Obst dazu und eine kleine Süßigkeit zugeklappt, alles schön aufgeteilt, bitteschön. Dann gab es die Kinder, die auch versorgt wurden von ihren Eltern, aber die Eltern keine Ahnung von Ernährung hatten, die haben dann Nutella und Marmeladentoast mitbekommen.
Und so ein Knickjoghurt,
ne? Und so ein Knickjoghurt. Genau. Und dann gab es die Dritten, die hatten einfach gar nichts dabei, die haben nur gehungert und geschlaucht bei den anderen. Und dann gab es die Vierten, die schon sehr früh selbstständig agiert haben und sich ihre Brote selber geschmiert haben. Und die waren auch immer sehr langweilig und sehr, das war meistens Graubrot mit ganz wenig Belag, einfach nur völlig uninspiriert. Aber sie haben schon da angefangen, für sich selbst zu sorgen. Welche Kategorie warst du?
Ich war erst das Hungerkind und dann war ich irgendwann, ich schneide mir hier eine Bio-Stulle vom Bio-Bäcker ab. Also richtig eklige Bäm, so richtig zwei Finger dicke Bäm.
Ja, genau.
Also die wirklich furchtbar waren. Weil im Verhältnis war der Belag immer viel zu dünn. Aber ich dachte mir, wenn ich die Brote dicker schneide, machen sie länger satt.
Ah.
Richtig. Heute bin ich da ein bisschen besser geworden. Und ich werde auf jeden Fall meiner Tochter Brote schmieren.
Ja, das wäre nämlich
aber die nächste Frage. Aber das gehört in einen anderen Podcast. Ja,
müssen wir da besprechen. Wie sehr sollen wir unsere Kinder verwöhnen, wäre dann die Frage.
Bitte. Eine andere Sache, die ich krass lernen musste als Selbstständiger. Ich habe eine ganze Weile jemanden gehabt, der für mich die Preise definiert und das nach außen kommuniziert.
Mhm.
Aber ich mache das mittlerweile selber,
ja,
weil ich die Preise kenne, die meisten jedenfalls, und auch weiß, was ich haben will.
Mhm.
Und das ist manchmal so ein komischer Punkt, wenn du dich mit jemandem nett unterhältst und du machst immer einen Smalltalk, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis es dann zum Preis kommt.
Ja.
Und was möchtest du dafür haben? Und dafür einzustehen, was ich selber wert bin und was ich dafür haben möchte, ist manchmal so das Gefühl, und das war es lange Zeit und es ist weniger geworden, mag er mich dann noch, ist das nicht irgendwie komisch, einfach zu sagen, ja, das kostet so viel, peng. Und natürlich muss ich sagen, ist die Preispolitik bei mir auch ein bisschen individuell angepasst auf den Job. Also ich habe keine pauschale Summe X, kostet immer wie bei einem Fliesenleger, weil beim Fliesenleger, klar, kostet auch die Fliesenstunde 45 Euro oder so, aber manche Sachen kann man schnell fließen, andere weniger schnell. Also ein Bad von 4 Quadratmetern kostet nicht immer das Gleiche. Aber bei mir ist es so, dass je mehr ich bei einem Job für mich selber mitnehmen kann, also lernen kann, je interessanter die Personen sind, desto weniger nehme ich. Wenn ich die Sache für sehr unterstützenswert halte, dann ist es auch weniger, als wenn ich eine neutrale Einstellung zu der Sache habe.
Wenn, also, wenn du zum Beispiel für irgendeine Rohölfirma Berater bist.
Ganz genau, richtig. Ich habe gemerkt, dass der Preis am Ende für ganz, ganz viele Firmen gar nicht so eine Rolle spielt. Bei manchen Firmen ist es sogar so, wenn du zu günstig bist, nehmen die dich gar nicht wahr. Hm. Das ist so, okay, gut, da hätten wir jetzt einen anderen Preis erwartet. Ja gut, dann machst du das. Nee, das macht heute der Günstige. Also Preis und Qualität hängen auch in der Wahrnehmung zusammen.
Ja.
Und das ist auch ein Weg, den ich in der Selbstständigkeit gehen musste, immer noch gehe. Und ich kann an sehr, sehr vielen Punkten da lernen. Hm. Das klang vielleicht alles relativ mutig, so ein bisschen zumindest.
Von dir.
Total mutig. Ich glaube, wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Aber am Ende habe ich eigentlich den feigen Weg gewählt. Hm.
Wir beide eigentlich.
Weil ich habe nichts anderes gelernt und du hast nichts anderes gelernt.
Wir sind einfach in unseren Schienen gefahren, die uns vorgegeben wurden.
Unseren Mustern. Mhm. Nicht aus dem Muster ausgebrochen.
Also wäre es für dich eigentlich nochmal eine Festanstellung, ein Angestelltenverhältnis, mit dem Chef über dir?
Für dich wäre es in die Selbstständigkeit zu gehen.
Vielleicht sollten wir es mal probieren.
Jeder muss sein Risiko leben, sein vollstes Risiko.
Das machen wir.
Wir haben noch eine Hörermail, zu der kommen wir gleich. Ihr könnt uns ja schreiben an beste@bestefreundinnen.de.
Und bevor es heute weitergeht, kommen wir erstmal zu unserem Sponsor von dieser Woche und das ist BookBeat. Und BookBeat ist das Netflix für Hörbücher, also ihr könnt dort so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt und auch alles einfach mal ausprobieren. Also ich kenne es, dass man mal ein Hörbuch sich anhören will und dann merkt, es ist doch nicht das Richtige. Und dann kann man bei BookBeat sagen, ich höre mir jetzt ein neues an und muss dann nicht nochmal extra ein neues kaufen. Also das ist sehr, sehr praktisch und es kann ja auch manchmal sein, dass einem der Sprecher nicht gefällt oder eben auch der Inhalt. Und da tut so ein Wechsel einfach nicht weh, wenn man bei BookBeat ist, wo man eh nur den monatlichen Beitrag zahlen muss. Bei BookBeat gibt es ganz vieles von Klassikern, Romane, Sachbücher. Und wir sind auch dort, nämlich mit unserem Buch Kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen, ganz exklusiv nur bei BookBeat. Also wenn ihr unser Buch hören wollt, dann bei BookBeat. BookBeat hat zwei unterschiedliche Abo-Modelle. Einmal das Standardmodell, das kostet 14,90 Euro im Monat und dort könnt ihr bis zu 30 Stunden im Monat hören, oder das Premium-Modell und da könnt ihr wirklich so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt, unbegrenztes Hörvergnügen. Und zusätzlich bietet BookBeat noch ein Familienkonto an, wo ihr bis zu 5 weitere Familienprofile anlegen könnt, die dann nur 4,90 Euro im Monat kosten. Und wenn ihr BookBeat mal ausprobieren wollt, als beste Freundinnen-Hörer haben wir da einen Rabattcode für euch, nämlich Beste Freundinnen, und da bekommt ihr den ersten Monat gratis und könnt BookBeat einfach mal ausprobieren. Und das alles findet ihr auf bookbeat.de.
Und jetzt unser Hörermail, die kommt von Leonie und Leonie hat geschrieben: Hallo, ich bin Leonie, ich bin 25 Jahre alt, ich habe im Mai mein BWL-Studium abgeschlossen, war die letzten Monate nochmal viel unterwegs, habe tolle Reisen gemacht und nochmal mein Leben genossen, bevor nun nächste Woche mein Job beginnt. Dafür bin ich in meine Traumstadt Leipzig gezogen und freue mich unglaublich auf meinen neuen Lebensabschnitt mit dem bevorstehenden neuen Job, mit neuen Leuten und interessanten Herausforderungen. Kurz gesagt, ich habe einen Plan, es läuft alles und mir geht's richtig gut. Ein Freund von mir würde sagen, mein Zimmer ist gerade mal wieder sehr aufgeräumt. Geile Metapher. Ne? Nun war vorgestern am Freitag die Abschlussfeier meiner Uni. Nach dem offiziellen Teil, bei dem es schon einiges an Getränken gab, ging es danach mit Absolventen und Professoren zur Aftershow-Party in eine Bar nebenan. Aus irgendeinem Grund stand ich irgendwann knutschend mit meinem Professor auf der Tanzfläche. Fuck, wenn ich an meine Professoren denke.
Mit keinem.
Nicht mit der Kneifzange, nicht mit dem Feuereisen, ey. Da ich vorher unfassbar viel Wein getrunken habe, konnte ich mich an die Situation, daran, wie sich das Ganze überhaupt ergeben hat und an eine spätere Taxifahrt mit ihm nur schwer erinnern, beziehungsweise ließ es sich nur aus Erzählungen rekonstruieren.
Krass, ey.
Übel. Die hat einen richtigen Filmriss. Weiterhin weiß ich noch, dass wir an einer Hotelrezeption standen und er nach einem freien Zimmer gefragt hat. Mhm. Scheinbar war alles ausgebucht. Ich glaube, dass wir danach noch durch andere Bars gezogen sind. Also der Abend nahm noch seinen Lauf, bis wir irgendwann zu mir gegangen sind. Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr im geringsten daran, worüber wir uns unterhalten haben, wie ich in die Wohnung und in mein Bett gekommen bin und ob er noch dabei war oder nicht. Das finde ich absolut gruselig und unangenehm. Ich denke auch, dass ich so betrunken gewesen sein muss, dass ich kaum mehr laufen oder sprechen konnte und höchstwahrscheinlich überall eingeschlafen bin, aber alles nur Vermutung. Wie das eben so ist, wenn man richtig Durst hatte. Harte Aussage, ne?
Hört sich aber fast schon ein bisschen nach was Schlimmerem an, muss ich sagen. Ohne dem guten Professor etwas unterstellen zu wollen.
Ist mir in diesem Ausmaß mit solchen Erinnerungslücken so vielleicht einmal bis noch nie passiert. An das eine Mal kann man sich dann auch nicht mehr. Super ärgerlich, aber soweit so gut. Ich bin dann morgens komplett nackt in meinem Bett aufgewacht. Was darauf schließen lässt, dass sich der liebe Professor wohl noch ganz fürsorglich um mich gekümmert haben muss und sichergestellt hat, dass ich auch gut ins Bett komme. Da ich mich selbst für gewöhnlich nicht ganz ausziehe, wenn ich nach einer Feier nach Hause komme, muss es wohl so gewesen sein. Tja, und ob wir miteinander geschlafen haben, das ist die große Quizfrage. Mhm. Ich empfinde die Situation als super unangenehm, mir selbst gegenüber, weil ich einfach nicht weiß, was passiert ist und nicht Herr der Lage gewesen bin und auch keine Entscheidung mehr bewusst treffen konnte. Alles andere ist mir eigentlich egal. Ich muss ja im Gegensatz zu ihm nicht mehr in den Vorlesungssaal. Daher möchte ich einfach nur ein paar Antworten darauf, was eigentlich passiert ist, nur damit ich es für mich ordnen kann. Dafür müsste ich ihn ja in irgendeiner Form kontaktieren, was auch eher unangenehm ist. E-Mail? Anruf? Wie stellt man es clever an, um nicht in die kleine betrunkene Studentinnen-Opferrolle zu geraten, die sich nicht im Griff hat und nichts mehr weiß? Oder sollte ich es einfach dabei belassen und es akzeptieren, dass die Erinnerung weg ist? Was meint ihr? Ich bin echt hin und her gerissen. Einerseits will ich Infos, andererseits will ich mir nicht die Blöße geben und ihn kontaktieren hat in meinen Augen auch keine Klasse. Ganz kurz zu ihm, dass ihr ein Bild von dem Prof habt. Er bedient alle Klischees des Typenmannes, arrogantes Arschloch. Er ist um die 40 plus, super erfolgreich, ehemals Unternehmensberater. Das finde ich immer krass, ne, dass man in Deutschland Erfolg immer mit Geld gleichsetzt. Mhm. Das ist so ein hässlicher Vergleich. Der muss wirklich aufhören.
Okay, wir fangen damit an.
Wow. Nein, aber es ist doch so. Erfolgreich heißt doch nicht nur viel Geld haben oder Geld. Also das.
Naja, es ist ein ziemlich logisches Konzept, das am Ende.
Aber es ist ein dummes Konzept. Man kann nicht sagen, dass er auf den ersten Blick gut aussieht, aber durch seine Präsenz, Ausdrucksweise und seine Ausstrahlung gewinnt er an Attraktivität und natürlich fährt er mit seinem Porsche vom Parkplatz.
Natürlich.
Auch seine Vorlesungen sind eher von oben herab und er lässt oft aushängen, was er für ein toller Hecht ist. Wow, der muss dann wirklich ein toller Hecht sein, wenn er es oft raushängen lassen muss. Ich fühle mich getriggert. Okay, Leonie, zu dir.
Also mich macht es ein bisschen skeptisch, dass du dich an so überhaupt gar nichts mehr erinnern kannst. Und auch
hattest du noch nie so einen Filmriss?
Nee, noch nie. Ich hatte einmal einen Filmriss, stimmt nicht, aber da bin ich einfach nur eingeschlafen bei einer Ex-Freundin von mir und die hat eine Party gefeiert.
Und bist dann nackt bei deinem Vater im Bett aufgemacht und hat der Frühstück ans Bett gebracht.
Bei ihrem Vater, genau.
Junge.
Aber da kann ich es genau zurückführen, auf was es war und da war ich auch sofort ausgenommen. Also, aber selbst da hätte ich, glaube ich, noch gewisse Sachen mitbekommen und ihre Geschichte wirkt so extrem, gerade auch dieses, ich bin die ganze Zeit irgendwo von A nach B gelaufen mit ihm und kann mich aber eigentlich an nichts erinnern, muss ständig eingeschlafen sein und auch die Situation im Bett, dass sie komplett nackt ausgezogen war und sich auch daran nicht erinnern kann, lässt bei mir schon so ein bisschen den Verdacht aufkommen, ob da nicht noch was anderes außer nur Alkohol im Spiel war.
Mhm. Dafür ist es jetzt zu spät, das zu untersuchen, ne? Das ist eine Vermutung.
Mhm. Ja, eine Ferndiagnose.
Auch keine Diagnose, es ist eine Vermutung.
Eigentlich eine Fernvermutung.
Also ich finde, das ist schon eine ziemlich ernste Situation. Mhm. Also es ist nicht so eine spaßige Situation. Du sagst zwar, es macht dir nichts aus, aber es beschäftigt dich so, dass du uns zumindest schreibst. Ne? Ich glaube, es kann auch nur Alkohol gewesen sein. Es war definitiv zu viel. Und aus meiner Perspektive als Mann oder auch als potenzieller Sexualpartner oder auch als Frau, wenn du einen Mann hast, der unglaublich strunzhagevoll ist, du hast einfach die Verantwortung, finde ich, als Mann und als Frau, mit demjenigen nicht mehr in sexuellen Kontakt zu gehen. Mhm. Weil das grenzt für mich. Also diese Entscheidung, mit dir Sex zu haben, trifft derjenige dann ja nicht mehr bewusst.
Genau.
Auch manche Typen, die sagen, oh, die füllen wir schön ab und dann, ne, geht's ab. Klar, machen ein, zwei Sekt ein bisschen lockerer, aber sobald das mehr ist und der andere strunzhage voll ist und wenn man so strunzhage voll ist, dass man nicht mehr so richtig laufen kann und sich nicht mehr richtig artikulieren kann und wenn man Filmriss hat, ist das in den meisten Fällen so, dann heißt es einfach, keinen Sex mehr mit jemandem haben. Und wenn ihr gemeinsam noch ein Hotelzimmer aufgesucht habt, und das gemeinsam muss ich an dieser Stelle streichen, weil das war er anscheinend, der das Hotelzimmer aufgesucht hat, ist das ein vollwegser Move.
Also, ich meine, du begibst dich ja in so eine Opferhaltung, was gar nicht so richtig passend ist. Klar warst du in dem Fall das Opfer, weil du so betrunken warst und nicht mehr Herr deiner Sinne, aber du beschreibst dich auch als die arme kleine Studentin, die sich von dem großen Professor hat irgendwie verführen lassen. Ich finde, gerade der große Professor müsste in dem Moment eigentlich Verantwortung übernehmen. Mhm. Und du solltest nicht in so eine, ich war halt die dumme Kleine und ich bin ja auch irgendwie selber schuld an dem Ganzen. Natürlich ist man
ein
gewisser.
Das schwingt ja so ein bisschen
mit. Das schwingt ja ein bisschen. Genau. Sie sagt es nicht, aber ich finde, das hört man schon raus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es, wie gesagt, seine Verantwortung, auch auf dich zu achten. Und du in der Situation hast dann auch das Recht, im Nachhinein nachzufragen, was ist hier passiert? Was hast du mit mir angestellt? Hast du was mit mir angestellt? Also,
aber er ist ein notgeiler alter Porsche-Fahrer, muss man auch an der Stelle mal sagen.
Ne? Mir scheißegal. Also ich finde, weder Mail noch SMS noch Telefonat, sondern ihn persönlich konfrontieren mit der ganzen
Angelegenheit. seine Körpersprache und alles viel, viel besser lesen. Jemand kann sich eigentlich nicht kontrollieren, wenn er was gemacht hat, was moralisch nicht adäquat ist, wenn du ihn konfrontierst. Und das Wichtige ist, ihm dabei in die Augen zu gucken.
Und nicht in Vorwürfen formulieren, aber auch nicht in entschuldigendem Verhalten. Also das könnte nämlich passieren, dass du sagst, ja, du, ich wollte mal nachfragen, irgendwie weiß ich nicht mehr so richtig, was passiert ist. Könntest du mir vielleicht mal sagen, was passiert ist?
Ich würde eine offene Frage stellen.
Genau, ganz offen und klar, selbstbewusst diese Frage stellen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass du da eine Antwort drauf bekommst, damit du für dich weißt, was ist da, genau, was ist da passiert.
Man fragt sich ja, ne, die Sache ist passiert und es liegt eigentlich in der Vergangenheit. Aber wir als Menschen haben das Bedürfnis, Dinge zu sortieren und einordnen zu können. Es ist was passiert, was vorher dir noch nie passiert ist. Es war was Neues. Und ich glaube, die zweite Sache, die du für dich tun kannst, ist die ganze Nummer mal durchreflektieren. Klar, es war eine Feier, ihr hattet was zu feiern, aber gehen wir mal davon aus, dass dir nichts untergemischt wurde. Mhm. Gehen wir da mal davon aus, dass du einfach sehr viel getrunken hast. Alkohol öffnet Pforten, Pforten des eigenen Verhaltens, Pforten des Unterbewusstseins, lässt bestimmte Verhaltensweisen an den Tag treten, die einem normalerweise sehr unangenehm sind. Warum war es dir wichtig, den Typen zu beschreiben, deinem Professor, ne? Ist es vielleicht so, dass du auf so einen Typen Mann auch ein Stück weit stehst, aber dir irgendwas sagt, nee, es ist eigentlich nicht cool, auf so einen Typen Mann zu stehen?
Das, ja, und
da ist damit drin. Und wenn man seine Hemmschwelle, seine eigene und seine eigene Moral ein bisschen runtersetzt mit Alkohol, weil ganz ehrlich, wie oft hast du schon von Typen gehört, ey, ja, die war zwar nicht geil, aber ich habe mit ihr geschlafen, ich war besoffen.
Ja, klar.
Das ist ständig so ein krasser Standard. Und dann denke ich mir so, ja, und wird die jetzt schöner, wenn du besoffen bist?
Ja, ein bisschen schon.
Wird einfach nur notgeil. Wirst du notgeil, wenn du besoffen bist?
Na klar, werde nicht.
Und dich zu fragen, ausgeklammert aus der Situation, wäre der Typ Mann für dich okay? Würdest du dir den erlauben? Und warum war der Faktor Alkohol an dem Abend notwendig für mich? Ist es generell was ich brauche, um so ausgelassen zu feiern?
Und ich finde auch am Ende versuchst du in gewisser Form zu rechtfertigen, warum du mit dem dich überhaupt getroffen hast und versuchst seine ganzen negativen Aspekte, die er nicht nur haben wird. Er wird ja auch außerhalb seines Erscheinungs...
Ich bin so Studentinnen.
Ja, ich bin so Studentin und bin der tolle Professor, noch andere positive Eigenschaften haben. Und die positiven Eigenschaften, die du ihm zugeschrieben hast, wirken ja eigentlich negativ. Er ist Porsche-Fahrer, arrogant. Es sind ja keine Charakteristika, die jetzt unbedingt einen ausmachen. Aber für mich hört sich so ein bisschen an, als würdest du versuchen zu rechtfertigen, warum es überhaupt so weit gekommen ist. Ich glaube, das musst du gar nicht. In gewisser Form sind das vielleicht Dinge, die dich anziehen, warum auch immer. Und genauso werden dich andere Dinge anziehen. Auch hier gehört ein Selbstbewusstsein dazu, zu sagen, das sind halt Aspekte, die mich bei einem Mann anziehen. Und die zu erkennen, helfen einem vielleicht beim nächsten Mal auch.
Ja, ich kann das schon verstehen. Auf einer moralischen, bewussten, logischen Ebene denkt man, das sind doch alles krasse Scheißeigenschaften. Und ja, dann gibt es die unterbewusste sexuelle dann gibt es die unterbewusste sexuelle Ebene, wo das oben abgestellt wird und da findet man das anziehend. Und das finde ich wichtig.
Das finde ich auch gut. Ja, darauf wollte ich hinaus. Das finde ich auch gut. Also zu sagen, das sind Eigenschaften, die jetzt vielleicht nicht unbedingt positiv neutral bewertet werden, aber trotzdem stehe ich dazu, dass ich eine gewisse Arroganz an Männern mag, vielleicht auch, dass die fette Autos fahren, das darf ja sein, aber das wird am Ende nicht ausschlaggebend dafür sein, dass du vielleicht auch irgendwann einen Partner suchst, der nur diese Eigenschaften hat. Trotzdem hört sich das für mich so an wie so eine Art Rechtfertigung von wegen, naja, und wenn was passiert ist mit dem, ich wollte ja eigentlich gar nicht, weil das so ein Arsch ist, weil er nur diese bestimmten Eigenschaften hat.
Fändest du mich geiler, wenn ich ein fettes Auto fahren würde?
Ja, aber bitte ein SUV, hatten wir ja schon. Aber so einen schönen ein Kia oder so, oder ein Subaru.
Kia Sorento SUV. Leonie, viel Glück auf deinem Weg und danke für dein Vertrauen. Und selbst wenn du das Gespräch nicht führen möchtest, ich glaube, es hilft immer, die Dinge mal aufzuschreiben und für sich zu gliedern und nochmal zu gucken, warum habe ich mich in der Situation so verhalten. Und am Ende, glaube ich, machen wir alle bestimmte Dinge in unserem Leben, die wir im Nachhinein nicht mehr so machen würden.
Und dann vielleicht beim nächsten Mal eben anders. Nicht mehr so machen, genau.
Ey, und ich habe schon so viele Sachen gemacht, die ich definitiv so nicht mehr machen würde in meinem Leben.
Ich weiß. Ganz.
Und der Professor sicherlich auch. Und in diesem Sinne, egal wo ihr gerade seid, ob auf Reisen, zu Hause, warum musst du so lachen?
Ich wollte sagen, oder in der Uni.
Das ist gerade unpassend. Das ist wirklich unpassend.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.